Willkommen zurück bei Einfach Aussteigen. Ich bin Nikolas und während du hier gerade diese Folge hörst, bin ich selbst mit dem Campervan quer durch Europa unterwegs. Und gerade wenn man mit so einem Gefährt unterwegs ist, zählt eins, dass das Navi immer eine gute Netzverbindung hat, damit ich sehe, wo ich hinfahren muss. Deshalb nutze ich auf dieser Reise auch wieder Sailee, den eSIM-Anbieter, der sich automatisch ins stärkste Netz vor Ort einwählt. Egal ob in Österreich, Schweiz, Italien und so weiter, Sailee funktioniert in über 200 Destinationen. Buch dir für deinen Urlaub auch einfach ein günstiges Datenpaket via Sailee-App und am Urlaubsort aktivierst du die eSIM und bist dann automatisch im günstigen und schnellen Internet. Mit dem Sailee-Webschutz surfst du außerdem viel sicherer und kannst nicht getrackt werden. Wenn du auch bald unterwegs bist, vor allen Dingen im Nicht-EU-Ausland, dann lad dir jetzt die Sailee-App runter und spar richtig Geld. Nutze dafür auch meinen Gutscheincode einfach aussteigen. Damit bekommst du noch 15% Rabatt auf dein Datenpaket. Alle Infos und den Link zur App findest du wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich fahre mal weiter.
Unterm Strich kann man sagen, je mehr Deutsche in unser Dorf kommen, umso mehr Soap hast du. Also es ist so eine Mischung zwischen unter uns, Lindenstraße und GZSZ. Es ist eine Geschichtenerzählerei, es ist eine Lügerei und Betrügerei unter den Deutschen untereinander. Aber das ist, wenn ich mit Engländern spreche, ist das in der englischen Community, ist das nichts anderes. Das ist genau dasselbe.
Das Leben im Urwald ist extrem tough, würde ich jetzt mal sagen. Es ist wirklich eine ständige Challenge. Ich will nicht sagen gegen die Natur, weil wir ja eigentlich mit der Natur leben hier. Aber die Natur ist gnadenlos. Die Challenge dich am laufenden Band.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ja, viele Hörer haben es sich gewünscht und deshalb gibt es hier bei mir im Podcast regelmäßige Update-Folgen mit Gästen, die schon einmal, also vor ein paar Jahren, bei mir zu Gast waren. Und heute gibt es zwei Updates, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen geht's gleich zu Ben, der mit seiner Familie 2016 in ein kleines bulgarisches Dorf ausgewandert ist. Die erste Folge mit Ben ist bis heute eine der meistgehörten hier im Podcast. Und es geht zurück in den brasilianischen Dschungel zu Christian. Er hatte sich damals im Urlaub in die Tochter eines indianischen Stammeshäuptlings verliebt. Und das hat sein Leben bis heute komplett verändert. Wie es Ben und Christian in den letzten 4 bzw. 3 Jahren ergangen ist, was alles passiert ist, wie ihr Leben heute aussieht, das hörst du alles hier in dieser Folge. Ich freue mich drauf, vor allen Dingen auch auf den Extra-Club-Teil hier im Podcast. Moment, bist du eigentlich schon im Einfach-Aussteigen-Club dabei? Ja, genau du. Wenn nicht, dann drück jetzt einmal auf Pause, klick auf den Link in den Shownotes und der Folgenbeschreibung und schaust dir einfach mal an. Wenn du Fan von meinem Podcast bist, wenn du den Bonusteil, die Nachbesprechung mit meinen Gästen nicht verpassen willst, dann komm rein. In der WhatsApp-Gruppe zum Club kannst du dich außerdem direkt danach mit vielen Gleichgesinnten und mit mir austauschen. Du kannst Fragen stellen, du kannst dir Input holen, du kannst Rückenwind für deine eigenen Pläne und Ziele bekommen. Für 5 Euro im Monat bist du dabei. Und ganz ehrlich, was sind heute noch 5 Euro? Ein belegtes Brötchen, ein Coffee to go, ein B&B-Garten kosten 5 Euro. Diese 5 Euro sind weg, bevor du es merkst. Sie können also entweder schnell verpuffen oder sie können dich auch in Bewegung bringen. Du entscheidest.
Mein Podcast.
Vor über 4 Jahren, genauer gesagt am 3. Februar 2021, war Ben bei mir im Podcast. Und ich erinnere mich noch sehr gut an diese Folge, vor allen Dingen an das Bild, was er damals von sich und seiner Familie gezeichnet hat, als sie da im Dorf angekommen sind. Das hat er damals gesagt.
Man stelle sich dann also vor, wir kommen hier in dieses idyllische Dörfchen rein mit einem schwarzen VW-Bus, getönte Scheiben, deutsches Kennzeichen, ein Typ da drin, lange Haare tätowiert, eine Frau tätowiert mit Dreadlocks und ein Kind. Die Leute, die guckten dann natürlich auch erstmal so ein bisschen grimmig die Straße runter, als dann unser Bus daherkam. Aber es ist so wie immer, lächeln, winken, Fenster runter, bisschen Smalltalk betrieben, alles ganz wunderbar.
Ja. Ja, das war 2016, als Sie in dieses kleine bulgarische Dorf in der Mitte des Landes ausgewandert sind. Sie haben sich ein altes Haus gekauft und umgebaut, Ihren Sohn zur Schule angemeldet und dann zu Hause gearbeitet. Ben war in seinem alten Leben ITler in Deutschland. In seinem neuen Leben in Bulgarien wurde er dann YouTuber, Podcaster, Handwerker und Bauer, während seine Frau weiterhin online arbeitete. Wie ist es den dreien in den letzten 4 Jahren ergangen? Sind sie noch im selben Dorf? Was hat sich alles im und am Haus getan? Und vieles mehr besprechen wir jetzt. Willkommen zurück im Podcast. Hallo Ben.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Ja, schönen guten Tag, mein Lieber. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du, als du aus dem Fenster gesehen hast, den Sonnenuntergang, deine Hühner, deine Hunde und jede Menge Wald gesehen. Was siehst du heute?
Heute sehe ich sehe auch noch ein bisschen, es ist ähnlich, auch ein bisschen Sonnenuntergang. Ich sehe ganz viel Grün, Blumen, unser Pool, der dringend gemacht werden müsste. Hunde, Ziegen, ja. Die Hühner gehen so langsam schlafen und das Allerbeste, ich sehe keine Nachbarn.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht, nein.
Also das heißt, ihr seid jetzt seit bald 10 Jahren immer noch im selben bulgarischen Dorf, in das ihr ursprünglich ausgewandert seid.
Richtig, immer noch im selben Dorf, in unserem Häuschen.
Wie hat sich dieses Dorf in dieser Zeit eben vor allen Dingen jetzt vielleicht auch so in den letzten 4 Jahren überhaupt verändert? Sind da viele, also ist das gewachsen? Sind da mehr Leute hingezogen oder wie hat sich das verändert?
Ja, das war eine recht spannende Entwicklung. Durch die Corona-Zeit hatten wir ähnliche Zustände wie auch in Deutschland. Und es hat sich also so ergeben, dass viele bulgarische Familien hier zurück aufs Dorf gekommen sind und einfach angefangen haben, nicht nur am Wochenende, sondern auch in der Woche, an den Häusern hier von Oma und Opa oder vielleicht auch von den Eltern zu bauen. Und so sind die Häuser zumindest schon mal zu Wochenendhäuschen geworden. Also es ist eine ganz recht positive Entwicklung hier.
Sind denn auch mehr Leute dahin gezogen oder ist das im Kern, weil du ja auch vorhin meintest, eben das keine direkten Nachbarn, dass es eigentlich immer noch ein relativ kleines Dorf geblieben ist?
Ja, ich habe in der letzten Folge habe ich ja erzählt, wir haben einen Nachbarn, der noch nicht so richtig fest hier wohnt. Der ist mittlerweile hier, ist auch schon seit ein paar Jahren, auch mit seiner Familie und mit Kindern. Es sind zudem auch noch ein paar Leute hier hingezogen, sowohl Bulgaren als auch Deutsche.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, eben da hast du noch einen YouTube-Kanal und einen Podcast gemacht, den machst du heute immer noch. Du hast als ITler noch gearbeitet für ein deutsches Unternehmen, warst aber eigentlich ja Handwerker und Bauer. Wie sieht dein Leben jetzt heute aus? Was machst du eigentlich?
Also YouTube habe ich zu der Zeit noch gemacht. YouTube mache ich jetzt seit gut 1,5 Jahren nicht mehr. Ich werde aber wieder anfangen, wird nicht mehr so lange dauern, da bin ich jetzt im Moment in der Vorbereitung. Irgendwann kam die Zeit, wo man halt so keinen Bock drauf hatte. Das ist wie bei einem Job oder vielleicht sogar in einer Beziehung, wo du merkst, ach, da ist so die Luft raus, das ist nichts mehr. Mein Job als ITler, den habe ich nicht mehr, weil ich habe ja für ein Möbelhaus gearbeitet in Deutschland, was seit über 40 Jahren gab. Die Betonung liegt auf gab, weil die mussten nämlich Insolvenz anmelden zum 31.12., was sehr, sehr schade war, da der Job mir super viel Spaß gemacht hat. Die Kohle stimmte, die Arbeitsbedingungen, das stimmte auch alles. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Kontakt zu meiner Chefin, das war alles wunderbar. Ja, und dann mussten wir dann Ende letzten Jahres ganz ernste Gespräche mal führen. Und den Job, den musste ich dann halt, wie alle meine anderen Kollegen, dann aufgeben zum 31.12. Ja, Podcast habe ich ja damals zu der Zeit auch erst angefangen. Wir haben ja zuletzt im Februar 21 gesprochen. Da haben wir, glaube ich, erst unsere 2. Folge vom Podcast rausgehauen. Der Bulgarien-Podcast, Prekaski heißt der. Und da machen wir regelmäßig, nach wie vor, jeden 20. eines Monats hauen wir da eine Folge raus. Ja, also das hat sich so richtig etabliert so in meinem Leben und ja, teilweise auch echt im Alltag.
Also das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, in der folgenden Beschreibung. Im der Beruf in Deutschland weg, was machst du stattdessen? Also bist du jetzt dann quasi nebenbei nur noch Handwerker und Bauer oder wie verdienst du noch dein Geld?
Ich habe von einer Bekannten im Social Media gelesen, dass ihr Chef neue Angestellte braucht für einen Telefonjob. Das fand ich ganz interessant, allerdings für eine Freundin von uns. Und wir haben ihr das vorgeschlagen. Wir haben dann abends mit unserer Freundin und dieser Bekannten, die für ihren Job, für ihren Chef diesen Job gesucht hat, haben wir dann telefoniert. Die hat das alles dann erklärt, was so gemacht wird. Und ich saß dann abends mit meiner Frau Leni auf der Couch und wir guckten uns so an. Es war Mitte Dezember und es war schon echt ein bisschen langweilig für mich. Und wir guckten uns so an, denk, ey, telefonieren kann ich, Computer kann ich auch. Geld stimmt, dann bewerbe ich mich mal. Ja, das habe ich gemacht, bin genommen worden und da bin ich jetzt seit einem Jahr und 4 Monaten.
Okay, und das machst du auch alles von zu Hause aus?
Genau, das mache ich alles von zu Hause aus. Ich habe mir vorgenommen, so um die 20, 25 Stunden zu machen. Das ist fein, das ist ein super Job. Wie gesagt, Computer und quatschen kann ich. Liegt mir sehr, macht großen Spaß der Job.
Wenn wir, eben du hast es gerade gesagt, wir haben im Februar 2021 das letzte Mal gesprochen, wenn wir auf diese 4 Jahre jetzt zurückblicken, eben wir haben jetzt so ein bisschen über das Berufliche, was sich da verändert hat. Was hat sich sonst verändert in den 4 Jahren bei euch?
Du hattest beim letzten Mal in der Folge, hattest du mich gefragt, was so in 2 Jahren ist, wie ich mich so in 2 Jahren sehe. Da habe ich gesagt, ja, es wäre ganz schön, wenn unser Haus dann fertig wäre. Das ist noch nicht passiert. Aber in unserem Haus ist eine ganze Ecke passiert. Wir haben Terrassen angelegt, eine große Steinterrasse, die haben wir endlich fertiggestellt. Wir hatten zu der damaligen Zeit ja auch schon einen Pool. Da haben wir eine Holzterrasse, so halb drumherum gebaut. Dann hat meine Frau ganz viel an den Wänden im Innenhof gearbeitet, sich so in die Lehmarbeiten so reingefuchst. Das hat sie auch noch außen am Haus gemacht. Wir waren so bescheuert und haben es versucht und auch geschafft, einen Ofen in unser Haus einzubauen. Wir hatten einen alten Ofen, der hatte von der Leistung ungefähr 2 kW, also nix.
Oh, okay.
Muss dann 3 Räume beheizen.
Ist wie ein Streichholz oder was?
Ist wie ein Streichholz, so hättest du auch so einen Block A4 anzünden können. Das war dann gar nix. Wir haben dann irgendwann im Baumarkt haben wir so einen schönen Ofen gesehen, der in eine Wand eingebaut werden kann, der zu 2 Seiten Fenster hat, zu 2 Seiten auch beladen werden kann. Und unser damaliger Ofen, der war schon relativ tief in der Wand drin. Und das ging immer ganz gut. Also es ist nie was angekokelt oder so. Und dann haben wir diesen Ofen gesehen im Baumarkt und haben den dann gekauft. Dann haben wir so ein Yton-Gestell quasi gebaut, das verkleidet mit Steinen. Und dann war die Wand hier quasi offen zwischen unserem Wohnzimmer und nebenan zu dem Raum von unserem Sohn. Und dann haben wir den Ofen mal angemacht und dann haben wir geguckt, wo es warm wird. Und dann haben wir dann entsprechend von der Wand noch ein bisschen was abgetragen, was rundherum gebaut. Und als nächstes, wo mir richtig heiß wurde, dann haben wir das Ganze schön verkleidet und haben es hübsch gemacht.
Ich kann mich auch noch erinnern aus der letzten Folge, du hast ja einen Sohn in Deutschland, der euch dann auch immer wieder besuchen kam. Und euer Sohn, der mit euch in Bulgarien lebt, wie ist es ihm eigentlich entgangen? Ich kann mich auch noch erinnern, er war ja auch in der Schule, wahrscheinlich ist er inzwischen auch fertig.
Der ist noch in der Schule, der muss noch das letzte Jahr machen. Das wird dann aufhören, ich glaube im April hört das Schuljahr dann auf. Dem geht's aber sehr gut, er macht sehr, sehr viel Sport, er macht MMA.
Oh.
Das macht er, ja, oh, wirklich, also echt so ein Haut-drauf-Ding. Gewaltig, das macht er 4-mal in der Woche. Wenn er kann, auch gerne 5-mal trainieren. Er hat einen Führerschein, wir haben uns in Deutschland ein Auto geholt, ein Auto dort gekauft. Eine ganz süße kleine Knutschkugel, einen Twingo. Ja, damit kurft der Kleine durch die Gegend und fährt 4-mal in die Woche zum Training. Ist schwer in Love, okay. Ist seit über 2 Jahren mit seiner Freundin zusammen. Die ganz, ganz große Liebe. Ja, alles in Ordnung bei ihm.
Wie ist eigentlich so, das habe ich ja auch noch interessiert, so das Bulgarisch, auch so nach 10 Jahren. Also bei ihm wahrscheinlich perfekt. Wie ist es bei euch?
Bei ihm ist das tatsächlich sehr gut. Dadurch, dass er halt eben nicht nur das Training hat, sondern in der Schule das auch einfach kennen muss und da so mehr reingekommen ist. Und dann nicht nur im Unterricht zuhören und sprechen muss, sondern auch in seiner Freizeit mit Kumpels oder Freundin dann halt eben einfach die Sprache kennen muss oder da halt mehr und schneller reinkam, einfach durch die sozialen Kontakte. Das kennst du wahrscheinlich selber. Wenn man sich nur vor einem Buch sitzt, da bleibt es nicht so hängen, wie wenn man mit Leuten sich auf einer anderen Sprache unterhält.
Klar, ja.
Das ist auch so nach wie vor unser Problem. Unser Bulgarisch ist besser geworden, ja, aber bei weitem noch nicht so richtig gut. Also politische Diskussionen können wir nicht führen. Es ist so ein, ja, bei uns ist es auch so die Zeit, wenn man sich am Wochenende dann trifft, mit Leuten aus dem Nachbardorf vielleicht oder wenn irgendwelche Feste dann sind, dann unterhält man sich dann ein bisschen intensiver, aber ansonsten eher wenig bulgarisch, außer vielleicht beim Einkaufen oder mit dem Buchhalter vielleicht mal, aber ansonsten nicht so. Das hängt halt einfach mit der Zeit zusammen und durch den Lifestyle, den wir führen, dass wir halt generell nicht mit so vielen Leuten in Kontakt sind und auch nicht sein wollen.
Ja, wie ist das denn jetzt eben nach 10 Jahren? Fühlt ihr euch da als Einheimische? Also eben auch schon so, dass man in dem Dorf auch wirklich gut dann vernetzt ist? Oder seid ihr immer noch, also vom Gefühl her, ne, wir sind halt die, die dahin gezogen sind?
Ja, wir sind immer noch so ein bisschen die Ausländer. Ja, die ganz 10 Jahre, die haben wir noch nicht voll. Das ist dann auch erst, ja, es ist nächstes Jahr. Wir wohnen jetzt dieses Jahr im Anfang April 8 Jahre lang genau in unserem Haus. Wir haben ja davor fast ein halbes Jahr quasi zur Miete gewohnt. Aber es ist natürlich, auf der einen Seite sind wir immer die Ausländer, werden es auch wahrscheinlich immer bleiben. Auf der anderen Seite schätzen wir das aber sehr von unseren bulgarischen Freunden, dass sie sich dann aber auch mal Zeit nehmen, wenn uns gewisse Vokabeln nicht einfallen oder wenn wir halt manchmal ein bisschen dann begriffsstutzig sind aufgrund der Sprachbarriere. Wir sind da sehr angenommen von den Leuten und man kommt auch auf uns zu. Wir werden eingeladen zu Festen, genauso wie wenn wir andere Leute auch einladen oder zu Geburtstagen. Wir sind da doch eigentlich ganz gut aufgehoben und recht integriert.
Super. Ich kann mich ja auch noch erinnern, du hattest erzählt, dass du dann auch teilweise auf dem Friedhof geholfen hast, Gräber auszuheben. Machst du das heute immer noch? Oder was sind so deine Helfertätigkeiten im Dorf?
Ich mache das heute immer noch. Ich glaube, beim letzten Mal konnte ich von 4 Beerdigungen berichten. Ich glaube, es sind jetzt 12 Beerdigungen, an denen ich schon teilnehmen durfte. Mhm. Ja, es sterben zum Glück nicht so viele Leute. Es sind ja dann auch nicht so Leute hier aus dem Dorf, sondern Leute, die hier aufgewachsen sind oder vielleicht auch den großen Teil ihres Lebens verbracht haben, die einfach in irgendeiner Form einen Bezug hier zu dem Dorf haben und die deswegen dann hier beerdigt werden. Aber das kam länger nicht mehr vor. Da bin ich ganz integriert. Wofür ich aber auch ganz gerne angerufen werde, ist so ein Abschleppservice.
Wegen der Schlaglöcher bei euch, oder warum?
Nein, nicht wegen der Schlaglöcher. Es hat sich im Winter hat sich hier jemand gewickelt. Du kennst ja das Problem mit dem Schneeschieber. Der kommt auch nicht immer regelmäßig. Und wenn dann Leute ein bisschen waghalsig dann sich aus dem Dorf rauswagen mit ihrem Auto, kann so ein Auto auch mal irgendwie im Graben liegen. Und dann klingelt dann mein Telefon. Du hattest mich gefragt in der letzten Folge, auch mit dieser Geschichte mit den 2 Jahren, was das kommt. Und da hatte ich gerade von einem russischen Bus erzählt. Den hatten wir uns schon so ins Auge gefasst. Und just einen Monat nach unserem Gespräch haben wir dieses russische Gefährt auch erworben. Das ist halt so ein Allradgerät mit vorne so einer riesen Seilwinde dran, ja, der perfekt sich eignet als Abschleppauto.
Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist auch kein Auto wirklich für die Autobahn, sondern wirklich fürs Gelände und für so Überlandfahrten. Ne?
Genau, das ist für Überlandfahrten ist das gut. Wir fahren mit dem natürlich auch so ganz gerne mal durch die Gegend, aber der Spritverbrauch ist eben auch bei 14 bis 16 Liter jenseits von gut und böse.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken, auch gerade eben auf diese Zeit, seitdem ihr seit 2016 in Bulgarien seid, was würdest du sagen, was war so mit die schönste Phase oder das schönste Erlebnis in dieser Zeit?
Also das ist eigentlich ständig schön. Ich will jetzt nicht so unbedingt sagen, 2020 war jetzt so das Mega-Jahr. Es ist eigentlich immer schön und grundsätzlich, das ist immer schön, wenn wir als Familie zusammen ganz große Projekte verwirklichen können. Und uns dann nachher einfach dann daran erfreuen können. Das meiste ist natürlich, was hier unser Haus betrifft. Ein ganz, ganz großer Pluspunkt für unsere Freizeitgestaltung war halt nun mal eben der Bus, weil wir da einfach auch dann mal sagen können, am Wochenende gut, die Kinder sind hier, die Tiere sind versorgt und wir können jetzt einfach mal weg. Wir können einfach mal Luft holen und wir sind einfach draußen in der Natur, können das genießen. Wir nehmen uns 1-2 Hunde mit. Das ist so schön, aber jetzt unbedingt so eine bestimmte Phase könnte ich jetzt überhaupt gar nicht so benennen. Es ist eigentlich immer spannend, es passiert immer was.
Ich glaube, es war auch noch so ein bisschen wahrscheinlich so die Zeit auch, als dich dein Sohn aus Deutschland das erste Mal besuchen kam nach langer Zeit, ne?
Ja, das war sehr, sehr schön. Das war ein ganz, ganz großes Ereignis auch, ja. Und das hat ihn doch sehr geprägt. Also das war sehr interessant für ihn, das hier alles auch mal so zu erleben und nicht so über YouTube-Videos oder auch wenn wir mal telefonieren, das über eine WhatsApp-Telefonie dann so wahrzunehmen, sondern live da drin zu sein, so auch nochmal Teil einer Familie zu sein und nicht so außerhalb, sondern wirklich live hier mit uns das Leben zu erleben. Das war für ihn und für uns alle auch sehr, sehr schön.
Gab es in der Zeit auch mal so ein trauriges Erlebnis oder eine Phase, wo ihr dachtet, gehen vielleicht doch mal noch woanders hin?
Ja, ein ganz trauriges Erlebnis, das war generell das Jahr 2019, wo wir ja unseren Hund versorgt haben, der angeschossen wurde oder durchgeschossen vielmehr. Unser Bus ging im selben Jahr auch kaputt, unser Liebesauto, ganz großes Wort, ja, ist nämlich unser Hochzeitsauto und unser Auswanderungsauto. Ja, also das war ganz schlimm, das Jahr 2019 an sich. Ansonsten, ja, es sind teilweise so bittere Erkenntnisse, gerade so auf der persönlichen Ebene, wo du halt merkst, so, wo bist du denn da jetzt reingeraten? Wir haben uns ja dieses Auto gekauft und der stand dann über den Winter, Ende 22 bis Frühjahr 23 stand dieses Auto draußen, so 3-4 Monate. Und als wir versucht haben, den Wagen anzumachen, hat sich nichts getan. Wir haben mit einem Freund, haben wir uns den Wagen angeguckt und haben dann ja den Benzintank mal begutachtet und haben die Schläuche abmontiert und dann haben wir den ganzen Tank mal abgelassen und dann haben wir gesehen, von 20 Litern Flüssigkeit waren ganze 10 Liter Wasser.
Und das war jetzt nicht Kondenswasser?
Das war kein Kondenswasser, das war auch nicht Überreste von einem Schnee, der sich seinen Weg gesucht hat durch irgendwelche Schweißnähte oder sonst was. Ich habe dann auch Spezialisten mir gesucht, also Leute, die sich gut auskennen mit dem Auto, Mechaniker, Bastler von diesen Autos, direkt von der Werkstatt auch. Und ich habe mir verschiedene Meinungen eingeholt, also mit verschiedenen Leuten gesprochen und die Meinung war alles dasselbe. Es hat uns jemand 10 Liter Wasser in unseren Tank reingekippt.
Boah, okay.
Und das hier auf so einem Dorf, wo einen jeder kennt, wo wir eigentlich auch unsere Haustür und auch unsere Autos immer offen stehen lassen können. Und das sind dann wirklich auch so echt bittere Erkenntnisse.
War das eine so eine Geschichte oder passierte das öfters?
Nee, es ist so das Übliche. Unterm Strich kann man sagen, je mehr Deutsche in unser Dorf kommen, umso mehr Soap hast du. Also es ist so eine Mischung zwischen Unter uns, Lindenstraße und GZSZ.
So schlimm.
Es ist fürchterlich. Es sieht immer so schön aus. Ach ja, ruhiges Dorf. Ah, 25 Leute wohnen dort offiziell. Wir haben so ja ein paar deutsche Familien, die hier in 7 Häusern insgesamt wohnen. Aber wenn man dann dahinter guckt, es ist wirklich eine Soap. Es ist eine Geschichtenerzählerei, es ist eine Lügerei und Betrügerei unter den Deutschen untereinander. Aber das ist, wenn ich mit Engländern spreche, ist das in der englischen Community, ist das nichts anderes. Das ist genau dasselbe. Mhm. Es sind immer die Ausländer, die eigentlich die Ruhe haben wollen im Ausland und sich dann aber gegenseitig irgendwie auf die Fresse hauen wollen.
Okay, aber ihr habt da eure Ruhe, also ihr seid da gar nicht so eng verbandelt.
Wir haben unsere Ruhe. Ich sagte ja eben, wir haben schon Kontakt mit denen, aber zu den meisten haben wir jetzt eigentlich auch gar keinen Kontakt mehr im Dorf. Wir haben ein Pärchen, mit denen verstehen wir uns sehr, sehr gut im Dorf. Das sind schon eigentlich so ja unsere besten Freunde hier. Mit denen treffen wir uns regelmäßig. Das ist ein Austausch, so wie unter Geschwistern. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber zu den anderen, speziell Deutschen hier im Dorf, eigentlich nicht mehr. Mehr sehen wir die Bulgaren hier im Dorf. Und im Grunde haben wir auch grundsätzlich mehr und lieber mit bulgarischen Menschen zu tun.
Aber das heißt auch, ihr habt in all den Jahren jetzt nie ernsthaft darüber nachgedacht, mal woanders hinzuziehen?
Nein, das haben wir noch nicht. Der Gedanke, der kam noch nicht.
Ja, weil es ist jetzt auch so ein bisschen noch das Thema, was ja immer viele interessiert. Gerade so eben so zum Thema Lebenshaltungskosten wollte ich jetzt noch kurz kommen. Es ist ja überall in Europa teurer geworden. Wie hat sich das in Bulgarien verändert? Ist es nach wie vor ein sehr günstiges Auswanderungsland oder wie siehst du das mittlerweile heute?
Bulgarien ist nach wie vor noch sehr günstig. Wir haben, hatte ich mich auch gewundert, ich habe vor ein paar Tagen unsere Folge nochmal ein bisschen gehört, weil ich mich auch ein bisschen vorbereiten wollte, bevor ich hier nochmal alles nochmal erzähle. Ich erzähle es jetzt aber trotzdem nochmal. Und zwar habe ich damals gesagt, dass zum Beispiel ein Liter Milch 2 Lever kostet. 1 Euro. Da sind wir mittlerweile 4 Jahre später bei 3 Lever.
Okay.
Also 1,50 Euro. Mhm. Zum Beispiel. Damals vor 4 Jahren gab es auch durchaus noch Häuser für 2000 Euro. In einem entsprechenden Zustand mit 1000, 2000 Quadratmeter Land. Diese Zeiten sind lange, lange vorbei. Auch der Immobilienmarkt ist explodiert. Also es ist richtig, richtig teuer geworden. Die Lebenshaltungskosten als solches, Lebensmittel, sind sehr, sehr teuer geworden.
Und ansonsten jetzt gerade, weil du vorhin noch die Häuser erwähnt hast, gibt es denn aber heute wahrscheinlich immer noch sehr günstige Häuser? Wenn du jetzt aber sagst, okay, du willst ein gutes Haus, was du jetzt nicht nochmal sanieren musst, was würde das kosten auf dem Land ungefähr?
Ich würde sagen, ein günstiges Haus auf dem Land bist du jetzt heute mit eher 15.000 Euro bis eher 20.000 ein günstiges Haus, also wo du auch viel selber machen musst. Da ist vielleicht noch nicht mal ordentlich Strom oder fließendes Wasser drin.
Und jetzt für was, wo du nichts mehr machen musst, bist du dann wahrscheinlich dann auch bei 50 oder wie?
Ja, eher 50, 60, 70.000 Euro. Okay. Ja, also die Preise sind extrem in die Höhe gegangen.
Aber eben jetzt für euch mit dem eigenen Haus und ihr, die viel selber macht, ist das so, dass du immer noch sagst, du hast am Ende mehr vom Geld, als wenn du jetzt in Deutschland leben würdest?
Ja, das hast du auf jeden Fall, weil Lebensmittel ist ja nur ein Punkt. Wir haben ja noch andere Sachen wie Benzin zum Beispiel. Das geht so gerade, ist immer noch ein bisschen günstiger hier. Dann gibt's Autoversicherung. Autoversicherung als Beispiel, haben wir 140 Euro jetzt im Jahr bezahlt.
Wow, okay.
Die Grundsteuer für unsere Grundstücke. Wir haben mittlerweile hier 3 Grundstücke im Dorf. Ein Grundstück ist direkt nebenan. Wir haben uns vergrößert auf 4000 Quadratmeter. Wow. Dafür bezahlen wir, ja.
Da musst du 4 Rasen mähen, ne?
Ja.
Also oder ist alles Wald?
Genau, ist gleich doch eher einem Dschungel.
Okay.
Es ist viel Wald. Einiges haben wir abgeholzt. Das verwahren wir uns dann auch. Anderes lassen wir auch erstmal da. Vielleicht bauen wir noch was Schönes. Einen Parkplatz wollen wir ganz gerne bauen mit so einem Überstand. Vielleicht eine Grube, kleine Bastelecke für die Autos. Ja, und halt auch einfach die Sicherheit. Da hast du nicht den Nächsten, ob das jetzt Bulgare oder Deutscher oder Engländer ist, was auch immer. Aber da hast du erstmal Platz. Und da baut jetzt nicht mal irgendwann jemand sein Häuschen hin. Mhm. Weißt du, auch wenn wir da nichts machen, wenn das Grundstück einfach so liegen bleibt, da haben wir erstmal Ruhe zu der Seite. Aber auf der anderen Seite passiert auch nichts.
Okay.
Da sind wir safe. Sehr. Weil wir wollten das Grundstück unbedingt haben. Ja, und diese Grundsteuern für diese, sagen wir, die 2 Grundstücke, was wir hier haben, die Grundsteuer belaufen sich auf, durch Umrechnen zusammen, 50 Euro
okay,
im Jahr.
Was?
Ja.
Ja, also nach wie vor klingt das einfach immer noch nach einem sehr attraktiven, eben gerade für Leute, die jetzt nicht die Riesenbudgets haben, für ein attraktives, spannendes Auswanderungsland. Und du hast es vorhin natürlich schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich stelle ja am Ende immer die Frage, wie sieht dein Leben in 2 Jahren aus? Ein paar Punkte eben hast du schon erwähnt. Eine Sache hattest du nicht erwähnt, was du da noch gesagt hast. Und zwar wolltet ihr nochmal richtigen Urlaub machen und eben bis nach Sibirien fahren. Mit dem Bus. Jetzt so, ist das noch nach wie vor ein Ziel, also mal einen großen Urlaub noch zu machen, eben eine weite Strecke, so ein Roadtrip, oder was wünschst du dir denn für die nächsten Jahre?
Einen Roadtrip nach Sibirien wünschen wir uns, ja. Ich glaube, momentan ist das ein bisschen schwierig. Urlaub würden wir ganz gerne dann weiter hier in Bulgarien machen, hier noch zu entdecken. Gibt's jede Menge. Da haben wir noch ganz, ganz viel auf der Liste. Haben wir jetzt letztes Wochenende schon mal ein bisschen angefangen, dieses lange Wochenende. Da waren wir ein bisschen im Balkan unterwegs. Ansonsten ganz, ganz viel hier im Inland. Unter Sofia, da sind ganz große Gebirge noch, da wollen wir uns noch ein bisschen rumtreiben. Das Pirin-Gebirge ist da, der Balkan läuft ja weiter runter, einmal quer durchs Land. Durch den Balkan wollen wir ganz viel und ansonsten wollen wir mal hier zusehen, dass wir endlich mit unserem Anbau hier ein bisschen weiterkommen. Ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe, wir schaffen das dieses Jahr, weil das gibt sowieso nichts. Wir machen so weit, wie wir können und es ist immer so wie bei uns. Wenn wir uns einen Tag vornehmen oder an einem Wochenende, wir hauen jetzt mal so richtig rein und wenn wir dann am Samstagmittag echt keinen Bock mehr haben, dann machen wir halt den Grill an. Das ist so. Ausreden finden sich ja immer, ne? Wir machen grundsätzlich immer das, worauf wir Bock haben.
Sehr gut. Ben, vielen Dank für den erneuten Besuch hier im Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Ich verfolge euch natürlich weiterhin. Wir sind ja connected über Facebook und Instagram. Kann ich auch empfehlen. Verlinken wir natürlich, weil da machst du noch so ein paar mehr Updates. Aber eben bei YouTube soll es ja auch weitergehen. Vielen Dank.
Da geht's auch weiter. Ich danke dir für die Einladung. Es war wieder sehr, sehr schön hier bei dir in dem schicken Podcast.
Danke.
Macht immer wieder Spaß, hier zu sein.
Das war das Update mit Ben, der 2016 nach Bulgarien ausgewandert ist. Wenn du mal sehen willst, wie Ben aussieht, dann schau einfach auf dem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Da gibt es wie immer die Bilder zu der Folge. So, es geht weiter mit dem nächsten Update. Jetzt ab in den Urwald nach Brasilien.
Mein Podcast.
Das ist Christian Blankenhorn. Er war im März 2022 bei mir zu Gast und Christians Geschichte ist eigentlich keine Auswanderer, sondern eher eine Aussteiger-Story. Denn er lebt mitten in einer indianischen Gemeinschaft im Amazonasgebiet direkt am Rio Negro. Wie er dahin kam, hat er mir in der ersten Folge verraten, die ich dir unbedingt empfehle. Schau mal in den Shownotes, da ist ein Link zu dieser Folge. Gemeinsam mit seiner Frau, der Tochter eines Stammeshäuptlings, hat er 2 Kinder und sein Leben mit und in der Natur stellt die ganze Familie immer wieder vor große Herausforderungen. Denn die nächste Stadt Manaus ist zum Beispiel nur übers Wasser zu erreichen. Wie lebt es sich so abgeschieden von der Außenwelt? Was ist in den letzten 3 Jahren bei ihm und seiner Familie passiert? Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eventuell nach Deutschland zu gehen? Das und mehr wollen wir jetzt besprechen. Ich freue mich sehr auf das Update. Hallo Christian.
Hallo Nikolas, ja, sind wir wieder dabei.
Ja, also wir haben im März 2022 das letzte Mal gesprochen. Damals hast du, als du bei dir aus dem Fenster gesehen hast, den Rio Negro, etliche Palmen und das Häuschen deines Nachbarn gesehen. Was siehst du jetzt, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar sitze ich jetzt in meinem selbstgebauten Office von unserem Vereinsgebäude, Association nennt man das. Der Blickwinkel ist nach wie vor derselbe. Also es geht jetzt rechter Hand Richtung Rio Negro runter. Und gesäumt ist dieser Blick von Palmen, Kokospalmen und so weiter. Also ein Haus sehe ich jetzt nicht direkt im Blickfeld, weil wir erhöht sind. Ja. Also der Blickwinkel ist ähnlich.
Also das heißt, du bist immer noch im Urwald?
Ich bin nach wie vor im Urwald und wir haben uns hier hervorragend eingelebt, eingerichtet. Es hat sich einiges getan. Also wie gesagt, im März 2022 hatten wir unseren Podcast. Damals bestand das Vereinsgebäude noch nicht für unsere sozialen Projekte. Und das ist Ende März hat es, 22 wurde das gestartet. Also haben wir es dann angefangen aufzubauen und wurde dann mit viel Eigenarbeit so Ende 23, Anfang 24 fertig. Genau, und jetzt darf ich das halt genießen, dass ich hier arbeiten kann mit Aircondition, gutem Internet und so weiter.
Ja, sehr cool. Also wir sprechen da auch noch gleich, eben weil du eine Stiftung gegründet hattest. Das hast du auch in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, erzählt. Ich kann mich noch erinnern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da gab es kurz vorher ein Unwetter mit Stromausfall. Also da war die Leitung so ein bisschen schwierig. Wie ist denn momentan die Lage gerade da bei euch?
Es ist generell noch so, dass die Versorgung mit Energie über die öffentlichen Anbieter relativ instabil ist. Also wir haben nach wie vor das Problem, dass wir, egal welche Jahreszeit es ist, dass wir in der Woche 2 bis 5 Ausfälle haben, die dann nach wie vor irgendwo zwischen ganz kurz bis ein paar Stunden sind. Ja, in der Trockenzeit oder in der Dürrezeit, was ja die letzten 2 Jahre war es dann ein bisschen extremer, weil die Wartungsteams dann nicht mehr an die Stromleitungen hinkommen. Da kann das schon mal 7 Tage dauern. Ja, und da haben wir uns halt jetzt auch drauf eingestellt, ne? Solar- und Batteriebetrieb als Stichpunkt, ne? Weil diese Stromausfälle sind extrem unangenehm, weil dein Gefrierschrank fällt aus, Kühlschrank fällt aus, Internet fällt aus, alles praktisch weg, ja. Und da haben wir uns jetzt auf Solar- und Batteriebetrieb für Internet-Notbeleuchtung und tagsüber auch Gefrier und solche Sachen jetzt eingerichtet, ne?
Und wie viele Menschen leben da jetzt da direkt im Umkreis? Also wie groß ist die Community bei euch?
Die Community ist immer so eine Schätzungsfrage, aber ich denke mal, dass das 120 Personen ungefähr sind, ja, 35, 40 Familien, könnte man hier irgendwie in dieses Umfeld mit einberechnen. Ja, nicht sehr groß, aber eine coole Community.
Wenn wir jetzt auf die letzten 3 Jahre seit dem Gespräch mal zurückblicken, ich kann mich an eine Sache noch erinnern, weil du das auch bei Instagram sehr intensiv erzählt und auch ihn begleitet hast. Ihr seid ja auf den Rio Negro angewiesen, der euch ja auch quasi mit der Zivilisation verbindet, weil ihr darüber ja dann auch in die nächstgrößere Stadt fahrt zum Einkaufen und so weiter. Und es gab mal eine Phase, wo das, ich weiß nicht, wie es heute ist, wo der ja sehr trocken war, also wo da wenig Wasser im Fluss war und das natürlich dann auch für euch schwierig war. Was war das für eine Situation und wie ist das heute?
Genau, das waren 2023 und 2024 2 aufeinanderfolgende Dürreperioden. Also man kann da nicht von Trockenzeit reden, sondern Dürreperioden. Und der Rio Negro ist da wirklich elendsweit zurückgegangen und hat sich quasi auf seinen, ja, so ein Kanalstück, das sehr tief ist, quasi beschränkt und alles, was irgendwie Peripherie war, also 13 Meter Wasserhöhe, ist da ausgetrocknet, ja. Es ist einiges, ne. Und wenn du dann so ein flaches Ding hast, wie bei uns, dann ist der Abfall von 13 Meter Wasserpegel wirkt sich wie 500 oder 600 Meter teilweise in Kilometer aus, ja, wo du dann nur noch Wüste hast und Schlamm und dann, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, Gras wächst, 1-2 Meter, ist dann gefährlich, unangenehm, juckt und so weiter und du musst halt dann kilometerweit laufen, bis du dann an sowas kommst, wo du ein Boot noch anlegen kannst, ja, und dann von dort aus in die Stadt gehst, ja.
Was war da so für euch so der größte Einschnitt in dieser Zeit und seit wann ist es wieder besser?
Ja gut, das ist eine saisonale Bewegung, ne? Also ab Juli startet die Trockenzeit und das war dann jedes Mal von, ja, sagen wir mal September bis Anfang Januar. Das sind so die Monate, wo dann die Dürre zugeschlagen hat und dann auf Dezember, Januar kommt dann wieder Wasser zurück. Also das sind so 4 bis 5 Monate Dürre und die Probleme sind halt einfach, dass du quasi null Regen mehr hast von oben. Das ist schon mal ein Hitzeproblem dann, weil der Amazonas, wenn es da nicht regnet oder bewölkt ist, ist das eine Wüstenregion, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hast du deine logistischen Probleme und wenn irgendwie medizinisch mal ein Notfall ist, ist das natürlich ein ganz übles Ding. Viele Leute haben dann immer gefragt, ja, ist das jetzt globale Erwärmung und sowas? Das sage ich immer, da möchte ich mich raushalten aus dem Gespräch, weil das eine CO2-Betrachtung ist. Und ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz. Aber gut, das ist eine andere Diskussion.
Wie ist die Situation heute für euch?
Heute haben wir wieder Hochwasser. Also der Wasserspiegel hat sich komplett erholt. Er ist jetzt sogar 1,5 Meter über Warnungslevel. Also das heißt, der Fluss klopft bei uns gerade am Plateau an, was dann Erosionen dort hervorruft, wo nicht Bäume gepflanzt wurden. Ja, wir haben glücklicherweise seit 2013 viel Bäume, Bambus und Zeugs da unten hingepflanzt, die dann die Wellen brechen vorher ein bisschen. Ja. Also es hat sich komplett erholt und es ist jetzt Hochwasser.
Ja, und das nächste große Ding, das hattest du ja schon angekündigt, das ist der Bau des Vereinsheims. In der letzten Folge hattest du eben erzählt, dass ihr eine Stiftung gegründet habt. Ich glaube in erster Linie ja auch für deine beiden Töchter und auch für andere Kinder, dass eben in Sachen Bildung, die auch da eben auch eine gute Schulbildung bekommen. Also was ist da jetzt alles in den 3 Jahren entstanden?
Wir haben ein Hauptprojekt, das eigentlich seit 2018 von mir finanziert wird. Auch wenn jetzt die Foundation da ist, bin ich nach wie vor derjenige, der finanziert. Das ist ein Capoeira für Kinder. Das ist eigentlich die Kombination von Kultur, Musik, Kampfsport und der Gemeinsamkeiten, die man eigentlich dann daraus entwickeln kann für die Kinder, ne? Da gibt's dann Frühstück und Mittagessen von uns bereitgestellt und es kommt dann natürlich auch ein professioneller Capoeira-Master, der auch seit 2018 mit uns hier arbeitet. Ja, und er beschäftigt dann die Kinder und in dem Kontext können wir dann natürlich auch andere Projekte aufhängen. Ja. Ist uns jetzt noch nicht so gelungen, weil wir jetzt nie so groß auf Spendenaufrufe machen, sondern ich das immer selbst finanzieren muss. Ne? Und da ist es leider bisher bei Capoeira Only und kleineren Wiederaufforstungsprojekten geblieben. Das werden wir dann aber hoffentlich in 2025 ändern können, dass wir zum Beispiel auf Sprachbildung gehen und auf mathematische Geschichten, wo wir dann zum Beispiel die Kalkulation von Solar- oder Batteriekapazitäten, grundsätzliche Volksmathematik, weil damit kannst du im Prinzip nahezu alles berechnen, was du in deinem Leben jemals brauchst, ja. Also das ist das, was wir einführen möchten, unbedingt nach wie vor als Plan.
Und wo gehen deine Kinder eigentlich sonst zur Schule?
Es ist hier eine Dorfschule, die auch sehr, sehr gut eingerichtet ist und die Leute, die Professoren sehr motiviert und sehr engagiert sind, teilweise sogar Mentoring übernehmen. Da bin ich überzeugt, dass meine Kinder gut aufgehoben sind. Die größere Tochter kommt jetzt ins 14. Lebensjahr. Ich glaube, dass noch ein Jahr Schule dann hier im Dorf möglich ist. Und danach müssen wir dann schauen, was wir machen, ob wir sie nach Manaus in die Schule schicken, ob das jetzt privat oder public ist, das wissen wir noch nicht. Muss halt bezahlbar sein, alles, genau. Und dann gucken wir mal, wie man dieses Schulische mit dem, was wir dann in der Stiftung machen können, irgendwie vereinbart. Ne? Also die Stiftung ist nur ergänzend da. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Schulprogramm ist oder sowas. Da brauchst du ja richtig viel Geld. Es ist einfach nur ergänzender Stoff. Sprache und Mathematik. Einfach die beiden Sachen, weil wir Politik und Religion möglichst rauslassen aus der Erziehung. Das Bild sollen sich die Leute selber machen, wenn sie dann erwachsen sind.
Ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, Bagania für dich auch die Zeit, wo du fest in Brasilien dann warst. Du bist vorher gependelt, weil du auch im Ausland noch gearbeitet hast, dann ein Projekt eben abgeschlossen hast und seitdem eben fest im Urwald bist. Wie waren diese 3 Jahre für dich, wo du eben ja dann nicht mehr hin und her gependelt bist?
Ja, es hat sich also dann tatsächlich für mich fundamental verändert. Also wenn du mich als Christian von vorher nimmst, in Deutschland würde ich sagen, war ich so eher der abstrakte ITler. Ne? Abstrakt heißt, die ITler, die haben eigentlich nur nicht greifbare Sachen. Dann in der saudischen Zeit war ich angewandte IT, das heißt in der Praxis draußen, und dann jetzt auf 2021 könnte man das als reales Leben bezeichnen. Also ich bin vom abstrakten und angewandten IT-Thema eher hin zu Allrounder-Real-Engineer oder sowas. Also du musst in der Wasserversorgung, in Solarinstallation, im Holzbau, Motorenwartung, Elektroinstallation, Maschinen in Gang setzen und alles Mögliche musst du jetzt plötzlich anwesend sein. Also in unserem normalen Leben, Europa oder egal wo, funktioniert das ja alles einfach. Ja? Du musst dich nicht darum bemühen, ob jetzt du ständig Stromausfälle hast oder dein Gefrierschrank nicht funktioniert oder dein Internet sich 5-mal in der Woche resettet wegen Stromschwankungen oder sonst was. Das hast du da alles nicht. Ne? Das heißt, da bin ich zum Allrounder Realingenieur geworden, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Ja? Also 24x7 Vater. Mit einem geringen Aufkommen, also absichtlich gering gehaltenen Aufkommen an Remote-Arbeit. Ne? Also hat sich einiges geändert.
Ja, weil du hattest mir das letzte Mal erzählt, Zitat, ich plane jetzt erstmal 2 Jahre ohne Arbeit, weil du eben ja vorher jahrelang für Airbus gearbeitet hast, konntest du auch gut Geld auf die Seite legen. Also wie sieht es heute aus, so Arbeit eben um Geld zu verdienen? Machst du das? Und wenn ja, was machst du?
So das letzte Jahr finde ich mich langsam wieder in Remote-Arbeiten ein. Es sind allerdings keine vergleichbaren Einkünfte, so wie früher. Das ist eher Kleinkram. Ne? Also wenn du das wegnimmst, dann lebe ich eigentlich immer noch hauptsächlich von den Reserven, die angesammelt wurden, ne? von damals. Ich würde mal sagen, das tagtägliche Leben vom Supermarkt bis zum Transport, Benzin, das ist ungefähr das, was ich mir verdiene. Den Rest kümmere ich mich um soziale Projekte hier, um meine Kinder, um die Wartung von dem ganzen Graffel hier. Ja, so ungefähr musst du es vorstellen.
Ja, weil ich kann mich auch noch erinnern, du hast gesagt, das ist ja die Lebenshaltungskosten. Man denkt das ja, na gut, du lebst ja im Urwald, ne, das kostet ja nichts gefühlt, aber die Lebenshaltungskosten sind ja doch hoch, weil du eben, du hast gerade auch vom Benzin gesprochen, ihr müsst mit dem Boot dann eben, um einzukaufen, nach Manaus fahren. Das heißt, da entstehen ja auch immer wieder Kosten. Also kommt ihr da gut zurecht auch, so wie es jetzt ist?
Ja, der Vorteil ist, dass wir in einem Familienverbund oder was Clan-ähnlichen sind. Ne? Also wir haben viel gegenseitige Unterstützung. Ich meine, mein Wissen, mein Zeugs wird auch gerne angenommen und ich brauche auch deren Unterstützung in gleicher Form. Klar, anderen Typ von Arbeit. Ja, und so kommt man dann schon durch. Aber die Kosten, also das Leben im Urwald ist extrem Tough, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht für jedermann, würde ich jetzt mal sagen. Also kostentechnisch und strapaziertechnisch. Also leicht ist das nicht. Da muss man sich schon drauf einstellen. Und ich habe halt die Möglichkeit, hier zu erleben, wegen den Indianern, meiner Frau, die halt auch viel hier organisiert. Ne? Und deswegen ist das möglich.
Was ist besonders anstrengend eigentlich an diesem Leben?
Es ist wirklich eine ständige Challenge, ich will nicht sagen gegen die Natur, weil wir ja eigentlich mit der Natur leben hier, aber die Natur ist gnadenlos, die Challenge dich am laufenden Band. Ja, und dann ist letztens mal wieder ein Tornado hier durchgelaufen, so ein ganz kleines lokales Teil, der hat, glaube ich, einen Kilometer Waldschneise gezogen, ein bisschen entfernt von uns und unser Haus auch für ja 2-3 Minuten. Malträtiert, ist nichts passiert, aber da fliegt dir halt dann 2000 Liter in dein Haus ran, ja. Das muss halt alles verkraften, ja. Also muss dein Zeug so verräumt haben, dann, dass da keine Schäden entstehen und so weiter, ne. Also ständig in Kontakt mit der gnadenlosen Härte der Natur, würde ich jetzt mal sagen.
Wie oft hast du dran gedacht, ich packe jetzt meine Familie und wir ziehen nach Deutschland?
Null. Nicht ein einziges Mal. Also da müsste ich jetzt schon wirklich von heute auf morgen krank, schwerst verletzt oder irgendwas werden, dass man sowas überhaupt andenken würde. Also null. Nicht mal einen Millimeter, ja. Weil einfach die Unterstützung hier familiär extrem groß ist, ja. Und wenn man es, wie gesagt, gesundheitlich stemmen kann, diese ständigen Challenges, gibt's da keinen einzigen Gedanken auch noch, in die Stadt zu gehen.
Vor 3 Jahren habe ich dich gefragt, was deine Ziele sind oder wie dein Leben aussieht in der Zukunft. Da hattest du gesagt, wir wollen die Stiftung weiter ausbauen. Du wolltest dir ein eigenes Office im Urwald bauen und du wolltest, dass deine Kinder eine gute Schulbildung bekommen. Das hast du mir damals gesagt. Und dass du auch eine gute Arbeit in Manaus findest. Über einiges haben wir jetzt ja eben schon gesprochen. Wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, nochmal so 2-3 Jahre voraus. Was hast du jetzt noch für Wünsche und Ziele?
Ja, im Prinzip, das Stiftungsgebäude ist gebaut. Mein Office, da sitze ich gerade, ist extrem angenehm. Die Punkte habe ich eigentlich alle erreicht. Schulbildung hat gut funktioniert, dank auch viel Mentoring von den Lehrern dort, ne, für meine Kinder. Arbeit in Manaus noch nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht in Manaus jetzt zwangsläufig suchen, also die klassische Office-Arbeit nicht, aber ich bin gerade mit einem Kollegen dabei, hier was ausfindig zu machen, aber gut, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik fürs Ende von 25. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall meine Remote-Aktivitäten jetzt wieder verstärken, so dass das dann, ich sage mal, auf einen 4-Stunden-Tag hinausläuft mit IT-Dienstleistungen oder ähnliches, ja. Also das ist aktuell das Ziel. Es ändert sich nicht viel an diesen Zielen. Es wird höchstens erweitert, ja. Also wie gesagt, ich habe vorhin erzählt, dass die Sprachunterricht und der Matheunterricht bei unserer Stiftung noch nicht angegangen wurde, weil die Finanzierung noch nicht da ist. Aber da möchten wir in der Zukunft auch dran arbeiten. Und dann wäre das schon mal ein Punkt. Genau, und dann Schulbildung, Kinder. Eins der Kinder wird in 1-2 Jahren ja Privatschule oder irgendwas ähnliches oder Public School in Manaus dann machen müssen. Also es sind jetzt keine Mega-Visionen im Moment, die man nennen könnte. Einfach nur Stabilisierung des Lebens.
Ja, wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt ja einen Instagram-Kanal, da gibst du immer mal wieder Einblicke in deinen Alltag. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Ich sage an der Stelle erstmal vielen herzlichen Dank. Wir wechseln jetzt rüber in den Einfach-Aussteigen-Club, exklusiv für Mitglieder. Dort gibt es dann eine Nachbesprechung zu der Folge. Da möchte ich unter anderem von dir dann auch wissen, wie sich der alte Christian aus Deutschland von dem Christian heute unterscheidet und vor allen Dingen, was du auch noch Menschen rätst, die auswandern wollen, denen aber da vielleicht noch etwas der Mut für diesen Schritt fehlt. Wer jetzt noch weiterhören will, unbedingt Mitglied im neuen Einfach Aussteigen Club werden. Den Link und alle Infos zum Club gibt es auch noch in den Shownotes oder auf meiner Webseite der auswanderpodcast.com. Christian, danke erstmal bis hierhin.
Bitte, bitte.
Wenn du im neuen Einfach-Aussteigen-Club dabei bist, dann wartet jetzt noch ein besonderer Teil auf dich mit Christian im brasilianischen Dschungel. Und wenn du nicht dabei bist, kein Problem, aber vielleicht fragst du dich ja gerade, was verpasse ich da eigentlich Woche für Woche? Dann schnapp dir einfach den Link in den Shownotes, klick dich rein und überzeug dich selbst. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder an dieser Stelle mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.